Liebe Gemeinde, dieser Sonntag heute trägt den Titel, den Namen im Kirchenjahr, erster Sonntag nach dem Christfest. Normalerweise liegt dieser Sonntag kalendarisch immer zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Dieses Jahr ist es anders. Und doch noch einmal lenkt dieser Sonntag liturgisch gesehen unseren Blick auf das Weihnachtsfest. Wir sind ja im Kirchenjahr immer noch in der Weihnachtszeit unterwegs und das darf immer wieder auch im Gedächtnis gehalten werden. Und doch liegt natürlich dieses Fest nun schon einige Tage hinter uns. Die Gäste sind nach Hause gefahren, das Weihnachtsessen ist in der Regel zumindest aufgegessen und natürlich auch schon verdaut. Die Geschenke sind ausgepackt und vielleicht auch schon wieder zur Seite gelegt. Die Kerzen sind heruntergebrannt und der Weihnachtsbaum beginnt so langsam zu nadeln. Der Alltag wird wieder einziehen, für viele von uns spätestens morgen. Und dann bleibt ja von Weihnachten die schöne Erinnerung. Der Verfasser unseres Predigttextes heute allerdings sagt uns deutlich, dass da noch etwas über das alles hinaus bleibt, über die Erinnerungen und über die schönen Stimmungen und die guten Erfahrungen. Er sagt, das, was bleibt, ist Freude. Und zwar vollkommene Freude. Gewiss, Kerzen brennen runter, Weihnachtsbäume vermodern, Weihnachtsbrittle werden altbacken, aber die Freude bleibt über Weihnachten hinaus. Sie begleitet uns durch die kommenden Tage, durch die kommenden Wochen, sie begleitet uns durchs neue Jahr, eigentlich durch unser ganzes Leben. Darauf verweist uns der Predigttext deutlich und wir werden ihn jetzt einmal sehen, diesen Text an der Wand. Ich werde Ihnen das alles auch noch einmal vorlesen, weil es für manchen vielleicht auch relativ klein und weit weg ist. Ich lese zunächst einmal unseren Predigttext, den Sie auf dem Bild oben sehen, aus 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Liebe Gemeinde, Sie merken das schon beim Mitlesen und beim Mithören, was für ein eigenartiger Satzbau hier in diesem Predigttext. Unterbrechungen, neues Einsetzen, irgendwie wirkt es stammelnd, ein wenig konfus, sich selbst überschlagend. Offensichtlich hat der Autor den Wunsch, alles auf einmal zu sagen und so platzt es aus ihm raus. Es ist eigentlich nur ein Satz über drei Verse hinweg. Da bricht also wirklich etwas aus einem Herzen hervor, das ist deutlich zu spüren, ganz trunken sozusagen, aber nicht vom Wein, sondern ganz offensichtlich von der Freude. Man kann also auch ja von der Freude sozusagen betrunken sein. Und es handelt sich immerhin ja um einen Briefanfang. Wir würden vielleicht zu Beginn eines Briefes zunächst eine Begrüßung erwarten, aber damit hält sich der Briefautor überhaupt gar nicht auf. Er kommt sofort zum Thema und dieses Thema ist Freude. Diese Freude ist also schon in der Art und Weise, wie er schreibt, zu spüren. Sie wird also deutlich nicht nur im Inhalt der Worte, sondern auch im Stil seiner Worte. Ganz am Ende, Sie haben es gemerkt, ist von der Freude die Rede, vollkommene Freude, nämlich Freude darüber, dass uns Gott in Christus an Weihnachten in diesem Stall von Bethlehem erschienen ist. Und was diesem Briefautor, dem Johannes, so große Freude bereitet, das soll dieses Schaubild auf diesem Bild auch ein wenig verdeutlichen. Wir haben gerade eben gemerkt, wir waren bei der Freude ganz unten rechts, bei uns heute, bei dem Wir, vollkommene Freude. Und die Frage ist, diesem Text einfach ein wenig nachzuspüren, was ist eigentlich Grund und Quelle dieser Freude? Und dafür wenden wir uns an die Spitze dieses Dreiecks, ganz oben. Gott, unser Predigttext bezieht sich darauf gleich im ersten Vers. Was von Anfang an war, da war dieser Gott ganz am Anfang, diese göttliche Dreieinigkeit, diese Gemeinschaft von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Form von vollkommener Gemeinschaft, von reiner Liebe in dieser göttlichen Beziehung. Er, der ewig ist, der von Anfang an war, wie es hier in unserem Predigttext heißt, der hat dann allerdings für sich beschlossen, nicht für sich zu bleiben, sozusagen nicht innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit, das wäre mit Sicherheit der einfachste Weg gewesen, nein, sondern dieser Gott hat sich sozusagen seiner Sehnsucht gestellt, seiner Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach Menschen, nach einer Schöpfung und tritt deshalb aus sich heraus und schafft den Menschen, schafft die Schöpfung, schafft sich sein Gegenüber und wird dann an Weihnachten sogar Mensch, wird Teil dieser Schöpfung, vollzieht sozusagen diesen Übertritt aus seiner vollkommenen Gemeinschaft hinein in diese menschliche Welt. Er ist erschienen. Wir sind beim linken Schenkel des Dreiecks. Das Leben, das ewig ist und beim Vater war, ist erschienen. Es ist erschienen. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Das Leben personifiziert sich in einer Gestalt. Ein Gott, der erfahrbar wird, ein Gott zum Anfassen. Und in der Tat, das betont hier unser Predigttext, es ist wirklich ein wahrer Mensch. Man kann ihn mit allen menschlichen Sinnen erfahren, so wie jeden anderen Menschen auch, an einem historischen Ort, nämlich zunächst in Bethlehem, und dann später in seinen Kinder- und Jugendjahren in Nazareth und dann am See Genezareth in Galiläa, in Kapernaum, später in Jerusalem und an manchem anderen Ort. Und die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, die konnten das menschgewordene Wort des Lebens mit den Augen sehen, sie konnten es mit den Ohren hören. Sie konnten diesen Menschen sogar mit den Händen betasten und anfassen. Sie konnten ihn im Irdischen, im Weltlichen ganz auffinden, mit aller und mit letzter Konsequenz. Ich finde es wichtig, liebe Gemeinde, dass wir hier, wenn es darum geht, diesen Gott zu erfahren, nicht irgendwie auf irgendwelche inneren Erfahrungen oder Bilder verwiesen werden. Auf keinerlei Spekulationen oder auf Visionen, auf keine Art von Psychologie, auch auf keine Träume, sondern wir werden auf das verwiesen, was Menschen, was Zeitgenossen von Jesus Christus wahrgenommen haben, was sie von ihm gesehen, was sie von ihm gehört haben. Das heißt also, diese klare Botschaft dieses Predigttextes, wir finden diesen Gott also nicht in uns selbst, nicht in irgendwelchen mystischen Erfahrungen. Wir finden ihn auch nicht in der Natur, zumindest nicht in direkter Weise und auch nicht zunächst in der Liebe oder sonst wo, sondern zunächst einmal nur in diesem Zimmermannssohn von Nazareth, von diesem Kind, das in Bethlehem im Stall geboren wird. Und man konnte mit diesem erschienenen Gott, mit diesem menschgewordenen Leben, man konnte mit ihm reden, seine Hand fassen und sich von seinen Händen ergreifen lassen. Ich bin bei der linken unteren Ecke unseres Dreiecks. Dort sagt nun der Autor unseres Briefes, unseres Predigttextes, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet. Hier kommt also offensichtlich im Predigttext einer zu Wort, der selbst dabei gewesen ist. ein Augenzeuge, ja mehr noch ein Ohrenzeuge und auch ein Handzeuge eigentlich. Ja, in der Tat, liebe Gemeinde, davon berichten ja die Berichte aus dem Neuen Testament. Es gab Menschen nicht zu knapp, die haben ihn einfach erlebt. Die wissen, wie er die Menschen besucht und wie er die Menschen gesucht hat. Sie waren jetzt ja selbst, denen er begegnet ist. Sie haben es gesehen, sie haben es erfahren, wie er mit ihnen umgegangen ist. Mit den Verhärteten und den Erschütterten. Mit den Eiferern und den Resignierten. Mit den Leuten des Erfolgs, genauso wie mit den Leuten, deren Leben aus der Bahn geraten ist. Mit den Fröhlichen und den Trauernden. Mit den Leidenden und den Glücklichen. Mit den Glaubenden und auch mit den Zweiflern. Die Augenzeugen also, die wissen es, wie es ist, wenn man ihm begegnet, wenn man mit ihm umgehen darf und was man ihm zutrauen kann. Und Gott sei Dank behalten sie es nicht für sich. Sie nehmen den Auftrag von Jesus ernst. Ja, eigentlich können sie gar nicht anders, als das weiterzuerzählen, denn wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und deshalb gehen sie los und verkündigen es weiter und predigen es den Menschen ihrer Zeit, denen, die es selbst nicht erlebt haben. Ich bin jetzt beim unteren, beim horizontalen Schenkel unseres Dreiecks. Wir bezeugen und verkündigen euch, sagt der Autor unseres Predigttextes. Man könnte die Worte des Johannes über die Verkündigung der Augenzeugen eigentlich auch etwas ausführlicher so umschreiben. Was von Anfang her war, was uns noch in den Ohren klingt, was wir noch wie eine Folge von farbigen Bildern in uns tragen, in unserer Erinnerung, seit wir es mit den Augen gesehen haben. Was wir damals schauten und was unsere Hände zu jener Zeit berührten, was wir von daher noch im Blick und Gehör haben, das verkündigen wir euch. Und damit es den Generationen nach unseren Hörern auch noch überliefert wird, schreiben wir es auf oder machen anderen Mut, es aufzuschreiben. Da hinein ins Wort Gottes, in der Bibel ist es dann lesbar. Und nun, liebe Gemeinde, kommen plötzlich auch wir als Menschen hier heute in Gomaringen, in Stockach oder wo immer Sie auch heute zuschauen, an diesem 2. Januar 2022 mit in den Blick. Wir sind an der rechten unteren Ecke des Dreiecks. Und wir merken nun plötzlich, liebe Gemeinde, vielleicht auch ganz schmerzlich, dass uns eine zeitliche und eine räumliche Distanz trennt von dem, was hier links die Augenzeugen einst gehört, gesehen und betastet haben. Denn Christus ist ja immerhin vor 2000 Jahren und eben nicht in Europa, sondern an der Schwelle zwischen Asien und Afrika in einem kleinen Land namens Israel erschienen. Wir haben also als Menschen nun des 21. Jahrhunderts keinen direkten Zugang zu diesem Ereignis. Wir können ihn nicht in dieser gleichen Weise unmittelbar sehen und hören, wie es die Augenzeugen damals konnten. Wir empfangen sozusagen doch eigentlich alles aus zweiter Hand. Die damals haben es aus erster Hand empfangen. Gewiss, wir lesen die Berichte der Menschen von damals, die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, von Paulus. Wir studieren seine Briefe und auch die anderer. Wir nehmen wahr, was sie uns verkündigen. Aber dann liegt doch eigentlich der Gedanke schon nahe, ob wir uns eigentlich als christliche Gemeinde des 21. Jahrhunderts den Augenzeugen gegenüber nicht im Nachteil befinden. Sie empfangen das Zeugnis aus erster Hand, wir eigentlich nur aus zweiter Hand, denn wir waren ja schließlich nicht dabei. Und was ist eigentlich aus dem Zeugnis der Augenzeugen im Verlauf von 2000 Jahren geworden? Verliert es nicht seine Kraft mit der Zeit, wenn es über Generationen hinweg von Mund zu Mund, von Herz zu Herz immer wieder weitergetragen wird? Kann unsere Freude dann überhaupt noch so unmittelbar und spontan sein, wie es bei den ersten Augenzeugen der Fall war? Eigentlich müssten wir uns doch vorkommen, ja im Bild gesprochen, wie der letzte Wagen eines langen Zuges auf dem Rangierbahnhof. Die Lok gab vorne dem ersten Wagen einen heftigen Stoß an Impuls. Und dieser Stoß setzt sich nun fort von Wagen zu Wagen, aber er verliert eigentlich zugleich auch an physikalisch gesehen von Wagen zu Wagen immer mehr an Kraft. Und hinten am letzten Wagen ist von der Kraft der Lok kaum noch etwas spürbar. Also bei uns heute nach 2000 Jahren ist da überhaupt noch etwas von dieser Unmittelbarkeit, von dieser Direktheit dieses Erscheinens etwas zu spüren. Johannes aber tritt dem entgegen und sagt seinen Lesern, die offensichtlich, obwohl sie noch viel näher dran waren, die gleichen Gedanken haben. Er sagt, nein, gerade so, liebe Leserinnen und Leser, ist es nicht. Gerade so nicht. Denn es passiert bei uns, bei dem Wir, etwas äußerst Merkwürdiges, etwas Faszinierendes. Zum einen, ja, wer sich mit der Verkündigung der Augenzeugen beschäftigt und ihre Schriften liest und hört, was darüber gepredigt wird, der hat natürlich ein Stück weit Gemeinschaft mit den Augenzeugen. Denn ja, ich höre ja, was sie berichten, ich nehme es zur Kenntnis, aber dabei bleibt es eben nicht. Der Predigttext geht noch einen Schritt weiter, einen Schritt weiter zurück. Ich habe dann durch den Umgang mit der Verkündigung der Augenzeugen zugleich eben auch Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater und dem Sohn. Es gibt also nicht nur etwas, was sich auf dieser horizontalen Ebene abspielt zwischen den Augenzeugen und mir, indem ich ihre Berichte lese und höre, sondern es geschieht dadurch, dass ich das tue, zugleich auch etwas zwischen mir ganz rechts und Gott oben, der von Anfang an ist. Also eine doppelte Beziehungsebene. Es entsteht etwas höchst Erstaunliches. Indem ich mich der Verkündigung der Augenzeugen aussetze, erfahre ich das Zeugnis von Jesus, von seinem Erscheinen als menschgewordener Gottessohn nicht mehr nur aus zweiter Hand. Auch ich, 2000 Jahre später, werde dadurch automatisch Zeuge aus erster Hand. Denn im Wort der Augenzeugen begegnet mir Gott in seinem Heiligen Geist selbst und beginnt eben zu mir zu sprechen und nicht nur über Umwege der Augenzeugen, sondern zu mir direkt und unmittelbar. Und so habe ich Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn eben nicht nur indirekt durch die Verkündigung der Augenzeugen, sondern ich habe diese Gemeinschaft unmittelbar. Gott erwählt sich sein verkündigendes Wort, sozusagen als Vehikulum, wie es die Reformatoren ausgedrückt haben. Daher drin steckt das Wort Vehikel, also das Fahrzeug, das Gefährt. Gott erwählt sich also sein verkündigendes Wort als Fahrzeug, als Gefährt, um damit zu mir selbst zu kommen. Nicht nur also in die Welt der Augenzeugen vor 2000 Jahren, sondern direkt auch in meine Welt, in mein Leben, in mein Herz. Und weil er auf diesem Vehikulum nicht nur in seinem verkündigten und gepredigten Wort kommt, sondern auch im Sakrament, also in der Taufe und im Abendmahl, bin ich in der gleichen Lage wie die Augenzeugen damals auch. Gewiss, ich kann ihn hören, in seinem Wort, unmittelbar und direkt. Aber ich kann ihn auch sehen, ich kann ihn betasten und schmecken, zum Beispiel in Brot und Wein. Und ich kann das alles in mir aufnehmen, wie die Menschen damals auch, und diesem, was mir dann da geschenkt und zugeeignet wird, auch Vertrauen schenken. So ereignet sich, liebe Gemeinde, bis zum heutigen Tag Gemeinschaft zwischen mir und den Augenzeugen, zum einen ganz gewiss, aber eben nicht nur das, sondern auch unmittelbare Gemeinschaft zwischen mir und zwischen Gott und dem Vater und dem Sohn. Und dieses glaubenserweckende Ereignis vollzieht sich heute genau in gleicher Weise wie damals auch. Die Erscheinungsweise ist anders, das Prinzip ist dasselbe. Das heißt noch einmal im Bild des Zuges gesprochen, nicht nur der erste Wagen erhält den entscheidenden Stoß, sondern eigentlich setzt die Lokomotive bei jedem Wagen in der Reihe des Zuges neu an und bringt ihn neu mit einem gleichen Stoß wie beim ersten Wagen auf den Weg bis heute und so lange, bis Jesus wiederkommen wird. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist das Leben nicht nur den Augenzeugen damals erschienen, sondern es erscheint uns heute in völlig vergleichbarer Weise. Es gibt auch für uns von diesem Geschehen in Bethlehem her eine Unmittelbarkeit im Verhältnis zu Gott. Und deshalb können sich nicht nur die Menschen damals unbändig freuen. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist diese Freude nichts etwas, was von Generationen Kraft verliert, sondern diese Direktheit und Spontanität der Freude kann heute noch genau dieselbe sein wie damals. Deshalb können sich nicht nur die Augenzeugen damals unbändig freuen, wir können es auch. Und wir können diese Freude am Glauben darüber, dass dieser Gott uns erschienen ist in Jesus Christus, unser Leben teilt, uns zum Vertrauen einlädt, einfach mitnehmen über diese Tage hinaus in das kommende Jahr und in unser ganzes Leben hinein. Amen.